Ein Kind kritzelt etwas auf einem Stück Papier. Hi, Kleiner, was machst du denn da?
Ich male Gott.
Was, du malst Gott? Wie kannst du Gott malen, wenn keiner weiß, wie Gott aussieht? Wenn ich fertig bin, dann werden sie es wissen. Wollen wir abwarten, bis er fertig ist? Oder malen wir ein eigenes Bild? Dabei geht es mir mehr darum, wie er ist, als um seine äußere Erscheinung. Und heute setzen wir mit unserem Thema, was darf man über Gott wissen, fort. Allerdings heißt heute der Titel etwas anders. Was sollte man über Gott wissen? Und ein Untertitel: Ist die Dreieinigkeit unbiblisch? Wir lesen den Text Römer 1, der angegebene Vers 19. Was offenbart uns dieser Text? Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, dass Gott es ihnen geoffenbart hat. Jeder aufmerksame Bibelleser fällt auf, dass sehr viele verschiedene Begriffe verwendet werden, wenn es um Gott geht. Und das ist auch verständlich. Wer ist schon in der Lage, den ewigen, allmächtigen und allwissenden Gott mit unserer begrenzten Wortschatz zu beschreiben? Gott übersteigt bei allem, bei weiterem, unseren Verstand. Heute werden wir versuchen, zumindest einen Bruchteil davon, was Gott uns von sich offenbart hat, zu betrachten. Mir geht es heute besonders um den personifizierten Gott. Ein Thema, das nicht ganz einfach ist. Das ist nicht verwunderlich, wenn wir beachten, das, was Geist der Weissagung dazu sagt. Er, und ist Satan gemeint, verdreht die Wahrheit in allem, was auf Gott Bezug hat. Er erfüllt unsere Herzen mit falschen Vorstellungen vom himmlischen Vater. Die Samen, die Luzifer seit Beginn seines Aufstands gegen Gott reichlich gesät hat, bringen ihre Frucht. Und womöglich sein Ziel ist, und womöglich auch die Auserwählte ihre zu führen. So schildert es Markus in 13. Kapitel 22. Vers. Es wäre vielleicht halb so schlimm, wenn der Same da draußen, also außerhalb der Gemeinde, gefruchtet hätte, aber reicht es Satan nicht aus. Und wir lesen in Apostelgeschichte 20:30. Und wenn wir das lesen, dann denken vielleicht, es geht da um Nachbargemeinde und nicht um unsere. Und da steht: Selbst aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Habt ihr schon vielleicht ähnliche Aussagen gehört, wie der Heilige Geist ist kein Person? Der Heilige Geist ist nichts anderes als Jesus selbst, nur von menschlichem Körper befreit. Es gibt keine Trinität in der Bibel und Dreieinigkeit ist eine katholische Lehre. Die Adventisten haben diese Lehre von der katholischen Kirche übernommen, um der Ökumene beizutreten. Sind solche Aussagen biblisch fundiert? Wir werden heute auf die Suche danach gehen, ob die Bibel etwas dazu zu sagen hat, Wir werden tief graben, um die biblischen Schätze zu entdecken. Wir möchten unsere Glauben nicht auf Sand, aus Holz, Stroh oder Schilf bauen. Unser Gebäude soll felsenfest stehen und allen Stürmen standhalten. Für unser Studium wollen wir die Bibel und den Geist der Weissagung benutzen, weil die Bibel uns veranlasst, so zu handeln. 2. Chronik 20. Glaubt an Jahwe, euren Gott, dann werdet ihr bestehen, und glaubt seinen Propheten, dann habt ihr gelingen. Solche Begriffe wie Dreieinigkeit oder Trinität sind nicht in der Bibel zu finden. Ist deswegen diese Lehre unbiblisch? Fragezeichen. Bibel offenbart uns aber die drei Personen, die hinter diesem Sammelbegriff stehen. Und das möchten wir mit eigenen Augen sehen. Also wer möchte, kommt mit auf Schatzsuche. Das Erste, was ziemlich nah an Oberfläche liegt, ist der bekannteste Text aus Matthäus 28, Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier werden drei Personen erwähnt. Darauf deutet das kleine Wort und dazwischen. Um diesen offenkundigen Beweis zunichte zu machen, wird behauptet, es gebe diesen Text im Urtext gar nicht. Er sei erst später hinzugefügt worden. So behauptet es manchen Antitrinitarier. Für mich ist dieser Beweis nicht glaubwürdig dargestellt. Was möchte man mit dieser Aufstellung erreichen? Erstens, das ist es ein Versuch zu beweisen, dass Trinitätslehre sei unbiblisch. Und zweitens, auch der Taufspruch auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, den wir bei Taufe verwenden, soll ungültig sein, weil die Apostel im Namen Jesu getauft haben. Das stimmt. Allerdings gab es dafür einen anderen Grund. Ich frage mich nur, wenn die biblischen Propheten vom Heiligen Geist geleitet wurden, wovon wir Siebentags-Adventisten überzeugt sind, und hinter den Schriften vom Ellen White derselbe Geist steht, was wir ebenfalls glauben, wieso hat dieser Geist es seiner Botin dann nicht offenbart? Die meisten antitrinitarisch gesinnten Adventisten behaupten, sie glauben an den Geist der Weissagung. Und trotzdem übersehen sie einige ihre wichtige in diesem Zusammenhang Aussagen. Übersehen? Fragezeichen. Oder vielleicht ignorieren. Im Geist der Weissagung steht deutlich geschrieben: Christus hat die Taufe als Zeichen des Eintritts in seinen geistlichen Reich eingesetzt. Er hat sie zu einer feststehenden Bedienung gemacht, für alle, die alle erfüllen müssen, die sich unter der Autorität des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes befinden und anerkannt werden möchten. Die Tatsache, dass du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden bist, ist eine Versicherung, dass dir diese Kräfte in jedem Notfall helfen, wenn du ihre Hilfe beanspruchst. Und wenn du anders getauft worden bist, was dann? Diese Folie überspringen wir einfach. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wird der Mensch in sein Wassergrab gelegt, mit Christus in der Taufe begraben und aus dem Wasser erhoben, um ein neues Leben in Treue zu Gott zu führen. Die drei großen Mächte im Himmel, drei Personen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Kraft, so glaubt manch. Es ist interessant, dass Ellen White hier drei große Mächte oder Kräfte erwähnt. Wir aber sind dann die anderen zwei. Nicht nur der Heilige Geist ist eine Kraft, sondern auch der Sohn und der Vater. Hier steht das. Ellen White erwähnt hier auch die drei Personen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn also der Heilige Geist kein Person ist, dann sollen logischerweise auch Vater und Sohn keine Personen sein, oder? Die Wahrheit gibt es nur einmal, aber maßgeschneiderte Lügen gibt es für jeden Geschmack unendlich viele. Deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass antitrinitarische Gruppierungen sich immer wieder in verschiedenen kleineren Gruppen aufspalten. Selbst wenn dieser Text aus Matthäus 28, 19 nicht existieren würde, dann finden wir noch einige weitere Bibelstellen, die alle drei Personen erwähnen. Schauen wir uns diese gemeinsam an. Lukas 1, 32, 35. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Wenn sowas hört von einem Engel, dann stellt man natürlich Fragen. Und Maria hat auch Fragen gehabt. Und 35. Vers. Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch der Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Wir sehen hier, werden alle drei auf einmal erwähnt. Nächstes Text, Jesaja 48, 16 bis 17. Nahe zu mir und höret solches. Nicht im Verborgenen habe ich von Anfang an geredet. Seitdem es geschehen ist, bin ich da. Und nun hat mich Gott, der Herr und sein Geist gesandt. So spricht der Herr, der ein Erlöser, der Heilige Israel. Ich bin der Herr, dein Gott. Auch hier werden alle drei auf einmal erwähnt. Über wie viele Personen wird in Vers 17 berichtet? Wenn ihr selber nachschlagen wollt, dann schafft ihr das nie mit, weil das ist ganz schnell. Ja? Deswegen habe ich alle Texte hier aufgezeichnet, nur hier. Und dann kommt ihr mit, sonst bleibt ihr auf der Strecke irgendwo. Es geht so schnell, kann man nicht so schnell suchen. Ja? Ich verwende verschiedene Übersetzungen. Ja? Das ist mein Stil, ich suche immer das, wo ich klarer sehe, worüber es geht. Ja? Wie viele Personen werden wir hier im 17. Vers berichtet? Wenn über zwei, dann stehen diese hier im gleichen Stufe, auf gleicher Stufe. Etwas, das für Antitrinitarier unzulässig ist. Und wenn der Vers nur von einer Person berichtet, also Erlöser ist Jesus, Dann wird Jesus hier als Gott dargestellt. Für ein Antitrinitarier genauso problematisch. Nächster Vers, 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unser Herr Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Hier werden ebenfalls alle drei Personen erwähnt, auf einmal. Nächster Vers, 1. Petrus 1, 2. Nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zur Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu, Gnade und Friede widerrufe euch, widerfahre euch mehr und mehr. Hier treffen wir erneut alle drei Personen. 1. Korinther 12, 4 bis 6. Es besteht aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Es gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Und hier treffen wir erneut alle drei. Reicht es vielleicht aus? Oder wollt ihr noch mehr? Allein die Texte, die wir nun angesehen haben, zeigen deutlich, dass die Lehre über den dreieinigen Gott eine biblische Lehre ist. Die drei Personen der Gottheit werden ausdrücklich zusammen in diesem Text erwähnt. Können denn alle diese Bibelstellen auch erst später hinzugefügt worden sein? Wenn an der Dreieinigkeitslehre etwas Unbiblisches sein konnte, dann ist es die Idee einer Hierarchie. Diese Idee ist eine weitere Lügenfalle Satans. Wenn es Satan nicht gelingt, aus einem Dreieinigen einen zweieinigen Gott oder nur ein einziger Gott zu machen, dann bringt er die Idee Hierarchie ins Spiel. In dem Fall wird es zugegeben, dass der Gottheit all drei Personen, aus drei Personen besteht. Aber diese nicht gleichzusetzen sind. Und als Richtung weisend wird interessanterweise der Text aus Matthäus 28, 90 gewählt. Worauf der angeblich im 4. Jahrhundert ergänzt wurde und deswegen nicht vertrauenswürdig ist. Diese Reihenfolge Vater, Sohn, Heiliger Geist wird zum Maßstab gemacht, woraus die Theorie der Hierarchie folgt. Der Vater ist Gott, der Sohn steht unter dem Vater und dann kommt Heiliger Geist. Wenn es wirklich so wäre, dann sollte diese Reihenfolge doch immer eingehalten werden. Das ist aber nicht der Fall. Denn diese drei werden immer wieder in unterschiedlicher Reihenfolge genannt, wie wir auch gesehen haben. Wer es mit diesem Glauben wirklich ernst meint, mit seinem Glauben ernst meint, überprüft das besser selbst. Ich habe dazu andere Präsentationen erstellt. Das ist ja, könnt ihr ansehen, wenn ihr wollt. Auf unserer Homepage. Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Götter mit Fragenzeichen. Warum fällt es manchen Menschen so schwer, die Lehre über dreieinige Gott anzunehmen? Um das besser zu verstehen und nachvollziehen können, werden wir unseren Hausaufgabentext zum Hilfe nehmen. Welcher Text war da? Kann noch jemand erinnern? Jeder von uns hat ein anderes Bild von Gott. Das war unser Hausaufgabenvers. Jeder von uns hat ein anderes Bild von Gott. Und hier führt Apostel Paulus Bilder von Gott an, die manche Menschen haben. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild von vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wie kommt man nicht eine Gänsehaut, wenn man so etwas liest? Und wie sieht mein Gott, mein Bild von Gott aus? Ich höre schon so manche sagen, das geht mir zu weit. Hier geht es nicht um das Volk Gottes, sondern um die Heiden. Das möchte ich auch sehr gerne so sehen. Aber wenn ich an das goldene Kalb am Berg Sinai erinnere, waren das Heiden? Wenn wir an die eherne Schlange denken, die sehr lange angebetet wurde, waren das auch die Heiden. Und wer hat all die Altäre von allen möglichen Göttern Israel und Judäa aufgebaut, waren vielleicht das auch Heiden. Wenn wir die Geschichte vergessen, dann werden wir sie wiederholen. Wohlgemerkt, der Apostel Paulus schreibt hier an die neutestamentliche Gemeinde. Wir hören öfters, dass wir zu unseren Pionieren zurückkehren müssen. Ob sie für uns immer ein gutes Beispiel sein können, schauen wir uns eine Episode aus Autobiografie von Joseph Bates an. Das haben wir schon mal gehabt. Während ich an die Dreifaltigkeit respektierte, kam ich dennoch zu dem Schluss, dass ich nicht glauben kann, wie der Herr Jesus Christus, der Sohn des Vaters, gleichzeitig auch Gott, der Allmächtige, der Vater und beide sein kann. Ich sagte zu meinem Vater, wenn Sie mich davon überzeugen können, dass wir eins sind, in dem Sinne, dass Sie mein Vater und ich Ihr Sohn sind, und dass ich Ihr Vater und Sie mein Sohn sind, dann kann ich an die Dreifaltigkeit glauben. Kann diese Bates-Methode wirklich angewandt werden, um die Wahrheit über Gott herauszufinden? Der Heilige Geist berichtet durch Apostel Paulus in Römer 1, 23. Das ist der Vers, unsere Hausaufgabenvers. Werden wir jemals herausfinden, wie Gott wirklich ist, wenn wir auf einer Stufe wenn wir ihn auf einer Stufe mit uns selbst stellen? Und gerade das tut hier Joseph Bates. Der unvergänglichen Gottes Bild vertauscht er mit armseligem Bild vom vergänglichen Menschen. Und aus dieser Perspektive versucht er, dreieinige Gott zu verstehen. Solche Fangfragen, wie Joseph Bates an seinen Vater gestellt hat, haben auch die jüdischen Führer an Jesus gestellt. Dahinter steht kein echtes Interesse an der Wahrheit, sondern das Bedürfnis, seine eigene Meinung zu verteidigen. Die biblische Wahrheit ist wie eine Kette. Alle einzelnen Aspekte sind miteinander verbunden. Wenn ein einziges Kettenglied reißt, dann ist die ganze Kette unbrauchbar. Es reicht aus, die Wahrheit nur ein wenig Lüge beizumischen und schon ist es nicht mehr die volle Wahrheit, das Kettenglied beschädigt ist. Eine der Aufgaben des Heiligen Geistes Hier auf Erde wird Johannes 16, 13 beschrieben. Der Geist der Wahrheit wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sich Satan darüber freut? So, in Einführungszeichen natürlich. Sein ganzes Wesen ist Lüge. In Johannes 8, 44 wird er als Vater jeder Lüge beschrieben. Welche Chance hat die Lüge gegenüber der Wahrheit? Sogar im Volksmund wird gesagt, dass die Lüge kurze Beine hat. Das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist, den Gegner unglaubhaft zu machen, ihn zu neutralisieren. Ist das möglich? Naja, bis jetzt hat das wenigstens mit Gott Vater gut geklappt. Mit dieser altbewährten Methode ist der Heilige Geist zur Zielscheibe geworden. Das biblische Bild vom Heiligen Geist muss bis zur Unkenntnis zerstört werden. Und davon haben uns unsere Pioniere bereits gewarnt. Am 17. Mai 1898 in der Revue Gerald stand drin: Es ist Satans Plan, all unseren Glauben an die Persönlichkeit der Gottheit, der Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu zerstören. Hütet wir uns davor, dass Satan uns den ersten Schritt dahin führt, unsere Glauben in der Persönlichkeit dieser Person der Gottheit, des Heiligen Geistes zu zerstören. Es ist sehr bedeutend, dass schon vor mehr als 120 Jahren die Gemeinde Gottes auf den ersten Schritt zur Verführung aufmerksam gemacht worden ist. Glauben in die Persönlichkeit dieser Person Gottheit, der Heiligen Geistes, zu zerstören. Und Ellen White positioniert sich dazu ganz eindeutig. Gott ist nicht ein mystisches Etwas, sondern eine echte Persönlichkeit. Genauer ausgedrückt, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eigenständige, reale Persönlichkeiten. Nur durch machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Wir leben in einer Welt, in der die Wahrheit irrelevant geworden ist. Jeder lebt und glaubt so, wie er es für richtig hält. Ich auch. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, den wahren Weg nicht aus den Augen zu verlieren. Ich bin überzeugt, dass nur ein einziger Weg im Himmel führt. In der Bibel lese ich in Johannes 14, 6, der altbekannte Vers: Ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man ausschließlich durch mich. So übersetzt das neue Bibel heute. Das erklärt mir einiges. Nur in diesem Zusammenhang kann ich etwas besser verstehen, warum der Widerstand gegen die biblische Lehre über den dreieinigen Gott so ein gigantisches Ausmaß annimmt. Es verdeutlicht auch, warum es für Satan so wichtig ist, den Heiligen Geist und auch den Sohn Gottes im falschen Lichte darzustellen. Der Heilige Geist hat noch einige Aufgaben im Erlösungsplan. Eine dieser Aufgaben stehen im Johannes 16, 8. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überzeugen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, warum das Wort Sünde hier im Singular steht? Es bedeutet, dass er hier nicht nur allgemein um alle unsere Sünden, das tut er auch, sondern um eine ganz bestimmte Sünde geht. Johannes 16, 9. Lesen wir einen Text weiter. Am deutlichsten sehen wir auch in Neuer Bibel heute, ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Welcher Christ glaubt nicht an Christus? Wie können wir diesen Text dann verstehen? Jesus selbst hat uns vorgewarnt in Lukas 21, 8. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin es. Das dürfen wir niemals aus den Augen verlieren, auch wenn es ziemlich oberflächlich ist. Diese physische Variante ist nicht die einzige. Erinnert ihr noch an folgende Zitate? Wir nehmen es nochmal unter der Lupe, das haben wir letzte Woche hier gehabt schon. Unmittelbar nach dem Kampf in der Wüste entwickelte er, Satan, zusammen mit seinen Engeln Pläne, wie sie auch weiterhin der Verstand des jüdischen Volkes so mit Blindheit schlagen könnten, dass es seiner Erlöser nicht erkennte. Er strebte sie zu zwingen, Christus abzulehnen. Und was denkt ihr? War dieser Plan erfolgreich? Johannes 1,11 in Neue Genfer Übersetzung. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Wer war denn Jesus für die Juden damals? Johannes 10, 33. Du ein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott. Geisterweissagung kommentiert es folgendermaßen. Jesus wies die Beschuldigung der Gotteslästerung zurück. Er erklärte, meine Vollmacht zu dem Werk, um dessen Willen ihr mich anklagt, beruht darauf, dass ich der Sohn Gottes bin, eins mit ihm im Wesen, Willen und Absicht. Das wird auch abgestreitet, zum Beispiel Wesen, dass er mit Gott gleiche hat, mit Vater. Und wer ist Jesus für uns heute? Ich denke, jeder hat diese Behauptungen schon einmal gehört. Jesus sei Gott Vater nicht gleich. Er sei entweder vom Vater geboren oder geschaffen worden. So wird es übrigens in der katholischen Dreifaltigkeitslehre dargestellt. Ein riesiger Unterschied im Vergleich zur adventistischen Dreieinigkeitslehre. Geboren oder geschaffen. Zu wem passt dieses Bild eines geschaffenen oder geborenen Wesens besser? Zu Gott oder zu einem Menschen? Erinnern wir uns an unseren Hausaufgabentext. Der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes haben sie vertauscht mit armseligen Bildern von vergänglichen Menschen. Erkennt ihr hier die Parallele dazu? Wird Jesus dadurch erhöht oder erniedrigt? Natürlich erniedrigt. Ich frage nicht mehr, was gewinnt derjenige, der solche Ansichten vertritt. Aber ich frage, wer ist an sowas interessiert? Welcher Geist konnte hinter dieser Theorie stehen, der Böse oder der Heilige? Ich denke, wir bevorzugen in jedem Fall eine Antwort vom Autor der Bibel. Johannes 16, 13 bis 14. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, er wird mich, was machen? Verherrlichen. Wir können alle 10 Gebote bis ins kleinste Detail halten und alles anderes tun, aber wenn diese Sünde nicht vergeben wird, dann war all das umsonst. Oder siehst du es nicht als Sünde an? Falls nicht, dann ist die höchste Zeit, den Rat aus 1. Johannes 4, 1 ernst zu nehmen. Prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Der Heilige Geist stuft es als Sünde ein. Johannes 16, 9. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Wenn Jesus ein geborener oder geschaffener Wesen ist, dann hat er einen Anfang. Denn dann haben wir keine göttliche Erlösung mehr. Gott ist ewig und das bedeutet kein Anfang und auch kein Ende. Über echten Erlöser wird nämlich gesagt, 1. Timotheus 3, 16. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Behandeln wir ihn dadurch nicht genauso wie auch die Juden damals, kann uns dieser selbstgebastelte Erlöser, der uns Menschen gleichgestellt wird, erlösen. Diese einzige Sünde reicht aus, um am Himmelreich vorbeizukommen. Ist das nicht schrecklich? Wenn es um die Persönlichkeit Jesu geht, positioniert sich der Geistweissagung auch ganz eindeutig. In Christus ist Leben ursprünglich nicht geliehen, nicht abgeleitet. Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich selbst heraus existierende Sohn. Christus ist der präexistierende, aus sich selbst existierende Sohn Gottes. Wenn Christus über seine Präexistenz spricht, trägt er die Gedanken zurück durch unbegrenzte Zeitalter. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, da er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Meine Lieben, damit ist nicht zu scherzen. Das, was ich für mich persönlich bei Studieren dieser Thematik entdeckt habe, hat mein Bild von Gott und alles, was damit verbunden ist, enorm erweitert. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich mit andersdenkenden Leuten zusammenführte. weil diese Begegnungen immer ein Anlass sind, gewisse Themen genauer zu studieren. Jetzt weiß ich wenigstens, dass Siebenten-Tags-Adventisten ihre Glaubensgebäude auf festem Fundament aufbauen. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass es die Wahrheit ist. Und ich kann nicht lassen, weiterzugeben, was ich erkannt habe, denn das Feuer brennt in mich. In mir, es tobte ein gigantischer Kampf in mir. Ich wollte eigentlich über etwas anderes reden. Habe auch einige Entwürfe gemacht. Und immer wieder bin ich zurück zu diesem Thema irgendwie zurückgekommen. Jesus sagte mal, Lukas 12, 49, ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brenne schon. So besetzt Luther. Und damit meinte er bestimmt kein Fegefeuer. Am liebsten würde ich das hier komplett vorlesen. Aber auch dieses eine Mal würde nicht ausreichen. So etwas lese ich mehrmals durch, um wenigstens einen kleinen Teil davon begreifen zu können. Wenn ihr euch die Predigt noch einmal anhört, pausiert bitte an dieser Stelle und lest auch alles in Ruhe nochmal durch. Und hier nur ein kurzes Auszug daraus. Ein anderer gefährlicher Irrtum ist die Lehre, die die Gottheit Christi leugnet. Verwerfen die Menschen das Zeugnis der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift über die Gottheit Christi, so wird man darüber vergebens mit ihnen sprechen. Hört man genau zu, sehr ernste Wort. Denn kein noch so zwingender Beweis wird sie überzeugen können. Also das, was ich heute mache, überzeugt diese Leute überhaupt nicht. Und weiter, hört ganz genau zu. Wer in diesem Irrtum befangen ist, kann weder von dem Charakter und dem Werk Christi noch von dem großen Plane Gottes zum Erlösung der Menschen eine rechte Vorstellung haben. Das ist sehr, 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 sehr seriöse Gedanken, was hier steht geschrieben. In 1. Korinther 2,14, Apostel Paulus schreibt auch Folgendes dazu. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Unsere Zeit läuft leider ab, obwohl wir keine Uhr haben. Ich habe noch eine Menge Material, aber wir müssen hier abrunden. Bevor Jesus wegging, hat er versprochen, Johannes 14, 16. Und hier sind auch alle drei Personen vertreten. Schaut nach. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. An meiner Stelle einen anderen. Wie kann man das verstehen? Ist Jesus eine Person und der Heilige Geist? Ist es nicht etwas merkwürdig, wenn wir sogar dem bösen Geist mehr zugestehen als dem Heiligen? Denn kaum ein Adventist würde abstreiten, dass Satan eine echte Person ist. Aber wie locker tun wir das, wenn es um den Heiligen Geist geht? Eine Kraft kann eine Person genau so wenig ersetzen wie ein Anrufbeantworter, den Firmenchef. Ich weiß nicht, wer von euch gerne mit einem Anrufbeantworter spricht. Hat Geisterweissagung noch mehr zum Thema Heiliger Geist zu berichten? Na, selbstverständlich, sehr viel. Alles kann ich ja nicht vorlesen. Aber das lese ich vor. Es ist der Vertreter Christi, jedoch ist er frei von den Beschränkungen menschlicher Natur und völlig unabhängig davon. Der Heiland konnte durch seine menschliche Natur auf Erden nicht überall präsent sein. Es war dadurch ausschließlich zum Besten seiner Nachfolger, dass er wieder zum Vater ging und dem Heiligen Geist an seine Stelle Stellvertreter sandte. Niemand konnte dann wegen seines Aufenthaltsortes oder wegen seiner persönlichen Verbindung mit Christus irgendeinen Vorteil haben. Durch den Heiligen Geist würde Jesus alle Menschen erreichbar sein. In diesem Sinne konnte er ihnen näher sein, als wenn er nicht zum Himmel aufgefahren wäre. Hier sind sie eindeutig getrennt, dass es nicht eine Persönlichkeit ist, wie manche behaupten. Ja? Es ist wie ein Schichtwechsel im Rettungsdienst oder egal, irgendwo anders. Die eine Schicht geht und die andere kommt. Aber die müssen gleich qualifiziert sein. Wenn der Heilige Geist nicht angenommen, hört wieder ganz aufmerksam zu, sehr wichtige Zitate. Wenn der Heilige Geist nicht angenommen, sondern abgelehnt wird, erscheinen alle deine Worte leer. Ich hoffe und bete, dass das, was wir heute gehört haben, nicht als leere Worte sein werde. Und jeder hier Anwesende kann etwas zum Nachdenken nach Hause mitnehmen. Und wir lesen weiter. Bitte ganz genau zuhören. Wenn die überzeugenden Argumente und Eingebungen des Heiligen Geistes, die im letzten halben Jahrhundert sichtbar wurden, nicht als wahres Zeugnis akzeptiert werden, wird nichts in Zukunft diese Menschen zur Besinnung bringen, weil Satan ihre Wahrnehmung mit seiner List verdreht hat. 1906 ist das geschrieben worden. Das sind sehr ernste Worte. Auf dem Spiel steht das ewige Leben. Kann ich es als wahres Zeugnis akzeptieren? Meine Erlösung liegt in meiner Hand. Mit dieser meiner Darstellung möchte ich niemanden verletzen. Es tut mir leid, wenn sich jemand persönlich durch meine Worte angegriffen fühlt. Ich möchte nur das, was ich für mich entdeckt habe, weitergeben, weil ich finde es sehr wichtig zu wissen. Am Kreuze betete Jesus: Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Solange Jesus sein Erlösungswerk im himmlischen Heiligtum nicht beendet hat, dank dieser Gebet besteht die Möglichkeit, zum Herr zurückzukehren. Geist der Weissagung ermutigt uns, vorwärts gehen. Seid mutig. Und hier kommt's: Wenn der Geist Gottes unterstützt wird und der bösen Geister aus Verstand und Herzen vertrieben werden alle, die gegen Gott gearbeitet haben, wieder auf Kurs kommen. Das sind schon sehr ernste Worte, die da stehen. Um die vertrieben zu werden, müssen sie erstmal da drin sein. Ja? Und ich bin ja überzeugt, dass das Heilige Geist ist. Ja? Das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, dass auch anders sein kann. Und ich bete dafür, dass diese Präsentation hilft, jemandem wieder auf Kurs kommen. Es gibt in dieser Welt kein einziger Mensch, welcher erklären kann, wie ein einziger Gott aus drei gleichen Personen bestehen kann. Das ist und bleibt ein Geheimnis. Das müssen wir auch nicht verstehen. Dafür gibt in der Bibel einen anderen Begriff und er lautet Glauben. Und dafür, um zu glauben, offenbart die Bibel mehr als genug. Am letzten Abend vor seiner Kreuzigung betete Jesus nicht nur für sich. Er betete für diejenige, die er bald verlassen würde. Er tat alles, um seine Jünger darauf vorzubereiten. Johannes 17, 15. Ich bitte nicht, nimm sie aus dieser Welt, bewahre sie vielmehr, dass sie nicht in des bösen Macht geraten. Im weißen Hemd in Kolja Gruber herabzusteigen und in sauberen zurückzukehren, ist sowas überhaupt möglich? Nur das Gebet Jesu kann es möglich machen. Ja, und Psalmdichter zeigt noch etwas. Er zeigt, wie es gehen kann. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. In meinem Kopf entstand so ein Bild dazu. Die Welt, in der wir wohnen, ist wie ein Meer, nur statt Wasser gefüllt mit Lügen. Mitten im Meer schwimmt ein Boot. Jedem, der nicht in den Lügen dieser Welt versinken will, steht so ein Boot zur Verfügung. Auf jedem Boot steht der gleiche Name: Wahrheit. Solange ich mich in diesem Boot befinde, bin ich außer Gefahr. Der einzige, worauf ich achten muss, ist, dass mein Boot von innen trocken bleibt. Wenn das Wasser anfängt, in mein Boot hineinzusickern, dann wird es gefährlich. Passt gut auf euren Boot auf und pflegt es regelmäßig. Gott helfe uns, mit diesem Boot bis ans Ziel zu kommen. Amen.